Ich habe mir gedacht, ich lese euch etwas, was ihr kennt, aus dem ersten Brief von Petrus. Da sind die, im Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Ich habe mir gedacht, ich muss der Predigt einen Titel geben und dreimal dürft ihr raten, es steht da, Identität mit Jesus. Eigentlich predige ich nur über Identität für Jesus, was nichts anderes gibt auf dieser Welt. Christen in der Prüfung war meine letzte Entscheidung. Ich hatte gesagt, Identität im Alltag, Identität in der Krise oder irgendwas. Aber am Ende habe ich doch diesen Titel gewählt. Ihr dürft den Titel durch irgendwas anderes ersetzen. Wesentlich ist der Inhalt. Alle eure Sorge werft auf ihn, schreibt Petrus, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Sorgenfrei leben. Wenn wir als Christen Menschen sind, haben wir Gefühle und Gefühle sind definitiv die schlechteste Skalenform für ein christliches Leben. Das wisst ihr alle, ne? Gefühle können da sein, die können hier sein und die sind nicht gut. Aber wir Charismatiker, wir haben ja so ein Problem mit dem Gefühl. Wir lieben Gefühle, wir lieben Stimmung. Ich habe nichts gegen Stimmung. Ich finde Stimmung gut, dafür ist Musik auch super. Aber die gleiche Stimmung erzeugt man auch ohne christliche Texte, allein mit Musik. Stimmung ist aber flüchtig. Gefühle sind nicht stabil und trotzdem haben wir die und da müssen wir lernen, damit umzugehen. Und ich habe mir gedacht, wenn der Teufel unterwegs ist und wie ein brüllender Löwe, was mag das für uns bedeuten? Wie sollte unser Umgang im Alltag aussehen, wenn wir sorgenfrei leben wollen? Vers 7, da steht, all eure Sorge werft auf ihn. Mir wäre lieber gewesen, da würde stehen, all eure Probleme. Versteht ihr? Gott sagt nicht, dass er unsere Probleme wegnimmt. Er sagt, er nimmt das, was das Problem mit uns macht, die Sorge, die wir uns machen, weil wir ein Problem haben. Diese Sorge sollen wir ihm geben, damit wir sorgenfrei gehen, nicht problemfrei gehen. Oft versteht man etwas anderes als das, was da geschrieben ist. Und deswegen ist es gut, dass wir uns darauf einigen. Hier steht, gib mir deine Sorgen und behalte die Probleme. Aber ich begleite dich durch das Tal des Todes. Ich kenne leider Christen, die aufgehört haben, Christen zu sein, weil ihre Erwartung an Gott enttäuscht wurde. Sie sind krank gewesen, den Job verloren oder was sag ich mal. Irgendeine Krise hat ihr Leben durcheinander geschmissen und die haben auch den Glauben hingeschmissen. Denn die hatten eine klare Vorstellung dessen, was Gott tun sollte und das ist nicht geschehen. Also war dieser Gott für sie nicht mehr tragbar und die haben geschmissen. Die haben nicht verstanden. Gott hat nie gesagt, du wirst problemfrei leben. Er sagt, du kannst sorgenfrei leben. Voraussetzung, du wirfst die Sorgen in die richtige Richtung. Wenn du sie behältst und darüber meditierst, so dass sie dir den Schlaf rauben, dann brauchst du dich nicht drüber zu wundern, wenn dein Leben dann ein bisschen stressiger wird, als es sein sollte. Jesus sagte viel früher als das, was hier steht, in Matthäus 11, 28, Wanda, bin ja so cool, komm zu mir, ihr alle, die müde und beladen seid oder die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie aufnehmen. Ich nehme sie euch ab. Das ist so super, oder? Wir können lastfrei leben, trotz Probleme. Und darum geht's eigentlich. Nicht, ja, ich bin ja krank. Und warum macht er mich nicht gesund? Sondern ich weiß, er sorgt dafür, dass die Krankheit wegkommt. Ich muss mich nicht plagen. Und das würde ich gerne mit euch einen Schritt weiter gehen. Wir haben bestimmte Herausforderungen. Und wie läuft das eigentlich so ab? Wie macht man das? Im Vers 8 steht, wenn wir zur Folie davor wieder zurückgehen, seid nüchtern und wacht. Es ist kein Vers gegen Rotwein. Erstmal klarstellen, das steht ja nicht hier, denn ich habe schon mal so ein Zeug gehört vor Jahren. Ihr Weintrinker, da, ne? Angeblich sollten Christen keinen Alkohol trinken. Da werde ich kein Christ. Ist es so. Wir dürfen alles nicht, aber wir sollen wach bleiben. Der Vers 8 sagt, seid nüchtern und wach, denn es gibt einen Grund, warum wir nüchtern und wach bleiben sollen. Unser Widersacher, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn es überhaupt einen Grund für mich gab, dieses Thema zu wählen, dann dieser Vers. Ich habe mir gedacht, wenn der Löwe schläft, ist er in irgendeiner Form bedrohlich? Wirkt er bedrohlich? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn er brüllt, habt ihr schon mal einen Löwen brüllen sehen? Habt ihr gehört, wie laut das ist? Das geht durch Mark und Bein. Ich war, als ich in der 4. Klasse war, in meiner Heimat, in der Elfenbeinküste, war der Zoo hinter dem öffentlichen Schwimmbad. Und da war, ja, nicht gleich hinter dem Zaun, nein, ein bisschen weiter. Aber man konnte zu Fuß dahin. Sagen wir ja 2-3 Minuten zu Fuß, bis zum Eingang. Und in diesem Zoo gab es ein paar Löwen. Und der Chef dieser Löwen, wenn er schlecht gelaunt war, den hast du gehört, auch wenn du den Kopf unter Wasser hattest. Das habe ich probiert. Ich hatte den Kopf unter Wasser und ich habe diese in der 4. Klasse, ich habe es nie vergessen. Und deswegen konnte ich mich so sicher, wenn ein brüllender Löwe da ist, dann macht das Angst. Und das ist der Grund, warum er brüllen muss, damit wir Angst haben. Wenn er nicht brüllt, ist es egal. Es gibt nichts Harmloseres, wirklich, es gibt nichts Harmloseres als ein satter Löwe. Wenn er satt ist, dann könnt ihr den kraulen, der ist einfach nur gelangweilt und der tut gar nichts. Löwen töten nur, um zu fressen. Und wenn sie satt sind, sind sie definitiv uninteressant. Deswegen lassen sie sich so leicht zähmen. Aber hier haben wir mit einem zu tun, der nicht vorhat, mit uns zu kuscheln, sondern der möchte uns zerstören. Und ich fand das so interessant, warum brüllt er, während er zwischen uns darum läuft, damit er erkennt, bei wem das Brüllen wirkt. Wenn wir alle da stehen würden, fest ihm glauben, wie das da steht, dann wäre dieses Brüllen wirkungslos. Denn die einzige Art, die wir haben als Gegenwehr, steht in Vers 9, dem widersteht fest im Glauben. Das Mittel für den Widerstand ist nicht beten, fasten, proklamieren, was auch immer wir da für geistliche Spiele haben. Es ist schlecht, wenn man anfängt oder unter dem Regen anfängt, das Fundament von seinem Haus zu bauen. Das ist nicht gut. Gerade wenn der Strom kommt, ist es zu spät. Das Fundament muss vorher stehen, oder? Und es muss trocken sein. Und dann kannst du da drauf was bauen. Wenn du aber erst anfängst, wenn die Flut kommt und fängst an, Beton, da bleibt nichts mehr. Egal wie gut die Qualität von deinem Zeug ist. Das heißt, es muss vorher in uns etwas geschehen sein, um zu diesem Glauben zu kommen. Ich liebe Methodik, das merkt ihr, ne? Wenn der Glaube nicht da ist und die Not kommt, ist es zu spät. Oder? Deswegen muss man vorher gewappnet sein. Wenn man Christen sagt, du sollst in der Bibel lesen, du sollst ja singen, wenn es dir nicht gut geht und so weiter, die denken manchmal, ich war so, deswegen sage ich es, man bürdet ihnen irgendeine Aufgabe auf. Das Warum, der Sinn der ganzen Sache, haben sie noch nicht kapiert. Es ist nicht möglich zu glauben, ohne eine Bibel oder Bibelinhalte in sich zu tragen. Es geht nicht. Also die Bibel ist eine Quelle, aus der etwas kommt, was wir empfangen und in uns Glauben produziert. Der Glaube ist also ein Ergebnis aus einer Beschäftigung, aus einer Aufnahme von etwas, was man Gottes Wort nennt. Ob wir das durch die Predigt machen, ob wir das durch irgendwelche Videos, Audios, Lieder, was auch immer. Es muss einen Strom geben von Gottes Wort über verschiedene Medien. Dazu gehört auch diese Predigt. In meine Ohren rein, meine Augen rein, wie auch immer. Ich muss es aufnehmen können und daraus entsteht Glaube. Das ist das Gleiche. Wisst ihr, was man bei Medizinstudenten festgestellt hat? Ich wusste es gar nicht. Ich habe letzte Woche irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ich habe es nur gelesen. Vielleicht wissen das. Es sind ein paar Ärzte hier im Raum. Können es vielleicht bestätigen. Also da stand drin in dieser Studie, dass je länger man dem Studenten erklärt, welche Symptome gewisse Krankheiten haben, je länger sie sich damit befassen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sie anfangen, diese Symptome zu empfinden, selber. Also ich weiß von mir, ich mag keine Medizinsendung. Ich habe immer danach das Gefühl, dass wenn irgendwas zwickt, der erste Gedanke, der kommt, das ist die blöde Sendung, ach, das könnte doch sein. Kennt ihr das? Wir Menschen sind so, wir werden geprägt durch das, was wir aufnehmen. Wie viel wichtiger ist es dann in einer Welt, die gefallen ist, sich mit dem Guten richtig voll zu machen? Wenn wir das nicht in uns haben und es kommt irgendein Problemchen und die Flut, und wir stehen mittendrin, dann suchen wir den Sockel, auf dem wir stehen, auf dem wir gebaut haben. Und sonst finden wir nur sandigen Boden und der wird von der Flut weggerissen. Dann stehen wir da mit 1000 Fragen und nur Sorgen. Um zu widerstehen, brauchen wir den Glauben. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ich habe mir gedacht, während ich das schrieb, kam mir so etwas, was ihr alle kennt, ne? Die geistliche Waffenrüstung. Kennt ihr das? Da gibt es ja so eine Stelle in der Bibel, da kommt man sich vor wie ein Römer. Ja, mit Helm und Schwert und all dieses Zeug. Komischerweise gibt es sowas wie Pfeil und Bogen nicht auf dieser Liste. Im Epheser 6, die Verse 13 und 16 möchte ich euch vorlesen. Da steht, also eigentlich ist der Text über die Waffenrüstung viel länger. Der fängt im Kapitel 6, im Vers 10 an, es geht bis 17. Aber ich lese euch daraus zwei. Den Vers 13, ihr könnt gerne mal diese sieben Verse lesen über die Waffenrüstung. Ich sag euch mal ein paar Dinge über den Vers 13 und den Vers 16. Deshalb greift zu allen Waffen. Also wie wir da stehen im Glauben, haben wir vorhin gesehen. Und dafür müssen wir entsprechend irgendwoher diesen Glauben holen. Das haben wir auch gesagt. Nun, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereitstellt oder bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und kommt euch ihnen und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Das ist eine gute Nachricht, ne? Als Sieger finde ich gut. Es wäre viel besser, da würde ich stehen, ihr setzt euch hin, dann kämpfen die Engel für euch und dann erledigen sie das und dann spaziert ihr an diesem ganzen Schlachtfeld vorbei, ohne irgendeine Schramme. Das hätte ich lieber da. Aber hier steht was anderes. Hier steht, ich muss es selber machen. Ich muss liefern. Ah, christliches Leben, das ist doch nicht so cool. Ihr werdet erfolgreich kämpfen, steht da. Und am Ende als Sieger dastehen. Ich habe mir gedacht vor Jahren, das bedeutet, jetzt musst du 30 Tage fasten. Und zwar nur mit Wasser. Es muss hart sein, damit die unsichtbare Welt merkt, mit wem sie zu tun haben. Irgendwann, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich verstanden, wisst ihr, wie blöd es ist, gegen einen zu kämpfen, der erstens dich besser kennt als du dich selber, der all deine Schwachpunkte kennt und viel schlimmer, er sieht dich, du ihn aber nicht. Wenn wir versuchen, gegen solche Gegner mit eigener Kraft zu kämpfen, verlieren wir immer. Und das ist, wenn man das weiß, ist man völlig entspannt. Und das weiß ich. Du kannst gegen den Teufel mit deinem Fleiß nicht gewinnen. Deswegen hat Gott gesagt, du kümmerst dich nicht um den Teufel, du kämpfst auf meine Art. Zusätzlich zu all dem, was da ihr da lesen werdet an Waffenzeug, ergreift den Schild des Glaubens. Und das finde ich cool. Was kommt? Mit dem ihr jeden brandfrei. Es steht nicht manche, sondern jeden. Jeden brandfrei unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Das finde ich ist eine coole Aussage. Oder? Wir können jeden Angriff des Feindes abwehren. Erfolgreich abwehren. Wie? Mit dem Schild des Glaubens. Ich stehe ja nicht hier dem Schild des Singens, des Predigens, des Bibellesens. Das ist alles gut. Aber das, was da hier steht, ist, mit dem Glauben können wir den Teufel besiegen. Woher kommt der Glaube, habe ich gesagt, kommt aus der Predigt. Das Predigen kommt aus dem Wort Christi. Das steht in Römer 10, Vers 17. Wir erkennen also die Verheißung aus diesem Vers 6, den wir gerade gelesen haben. Ich wiederhole diesen Satz. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen, Diese Verheißung setzt voraus, dass wir im Glauben gegründet sind. Ich werde es so lange wiederholen, bis wir es verstehen. Den festen Grund muss man also vor der Prüfung gelegt haben. Logisch, ne? Dann können wir darauf ein stabiles Leben bauen. Sonst haben wir ein kleines Problem. Glaube, das ist meine persönliche Definition, Glaube ist meine Zugangsbrücke zu Gottes Verheißungen. Hat jeder verstanden, was das heißt? Glaube ist meine, eure Zugangsbrücke zu Gottes Verheißungen. Glaube ist eine Flamme, die ich ständig pflegen muss. Glaube brennt nur mit einem einzigen Brennstoff. Dieser Brennstoff ist das Wort Gottes. Dieses Wort muss ich unterschiedlich aufnehmen. Ich wiederhole es durch die Predigt, durch direkte Bibellese, durch sinnvolle Videos, durch interessante Inputs, die ihr sonst wo habt, nicht irgendeine Fernsehsendung über Krankheiten. Das hat natürlich viel mit Erinnerung zu tun. Ich muss immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann bleibt es. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder hier von diesem Pult, von dieser Bühne aus Dinge wiederholen, damit wir alle davon profitieren. Ich an erster Stelle. Also ich habe mir die Predigt heute fünfmal schon gepredigt. Das ist der sechste Lauf. Und ich profitiere immer noch davon. Übrigens, alle Predigten werden online zur Verfügung gestellt. Und ich kann es nur empfehlen. Das letzte Mal, als ich im Urlaub war, hatte ich leider nur die alten drauf. Aber die wurden mittlerweile aktualisiert, glaube ich. Also, Glaube ist meine Zugangsbrücke zu Gottes Wort. Und Glaube braucht Wiederholung. Wir erinnern an das Wort Gottes. Und genauso erinnert Jesus seine Jünger auch und gibt ihnen ein paar Ratschläge mit. Und ich habe euch mal, und da rutsche ich gleich in der Thematik, Jesus hat etwas seinen Jüngern mitgegeben. Das hat Paulus folgendermaßen beschrieben. In der Nacht, als Jesus festgenommen wurde, nahm er das Brot, brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen haben, nahm er den Becher, dankte Gott dafür, und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Jesus wiederkommt. Dann, ja, was hat das mit dem Ersten zu tun? Das hat ziemlich viel mit dem Ersten zu tun. Wir sind Christen, weil Jesus gestorben ist. Wir sind Sieger, weil er den Kampf vor uns gewonnen hat und auferstanden ist. Wir sind gerecht gemacht worden durch Jesus, nicht durch unsere Frömmigkeit. 2. Korinther 5, 21, da steht, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Gott ist hier gemeint, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat diesen Transfer, ich Sünder werde zur Gerechten, Jesus, der keine Sünde kannte, in dem keine Sünde war, der auch keine Sünde beging, an meiner Stadt. Dieser Tausch hat aus mir etwas gemacht, was vielleicht keiner sieht, aber ich bin ein super Kerl. Das steht da, steht hier. Habe ich gerade gelesen. Ich bin ein super Kerl. Jeder, der Jesus kennt, ist ein super Mensch. Sündenfrei, vor Gott tadellos, geliebt bis zum Äußersten, bis zum Tod. Gott muss so eine Liebe für mich empfinden, dass er bereit ist, ans Kreuz für mich zu gehen, oder? So, ich würde das für niemand von euch machen. Nicht, dass ich euch nicht gern habe, aber für euch würde ich nicht sterben wollen. So weit geht meine Liebe nicht. Aber Jesus für mich und für dich. Wenn man das weiß, kann sein, dass die Umstände des Tages uns dazu führen, das zu vergessen. Dafür ist das Abendmahl. Das Abendmahl sagt, Moment, innehalten. Es gab mal was. Ich bin nicht irgendwer. Ich bin gerecht gemacht worden. Weil ich gerecht gemacht worden bin. Dieses Brot hier, das ist Jesus am Kreuz gestorben. Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Es gibt nichts in mir, was Gott nicht gefallen würde, weil alles Schlechte am Kreuz ist in Jesus. Ich bin Christus. Ich bin ein super cooler Typ. Da sagt die Bibel über mich. Je mehr ich mich mit diesem gesunden Input beschäftige, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das glaube. Wenn ich aber ständig höre, was die anderen Neider über mich erzählen, ja, und das da mein Ohr dahin stelle, dann werde ich ja glauben, ja gut, lass du. Aber wenn ich da ans Kreuz schaue, hier das Kreuz, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Es ist die Frage, womit beschäftigen wir uns? Und deswegen finde ich das Abendmahl so wichtig. Es ist ja nicht nur das kleine, ja, schnell Brotchen, oder? Denk dran, das kleine Ding hier, das bin ich gebrochen, dieses kleine Stück Brot. Das ist meine Vergangenheit. Das Abendmahl ist wie die Erinnerung an das Davor und das Danach. Davor war ich kaputt, kleines Stück Brot, kaputt. Seit diesem einen Tag, wo Jesus mein Herr wurde, dann bin ich ein Supermensch geworden. Und das gilt für jeden in diesem Raum, der Jesus als seinen Herrn und Retter genommen hat. Und ich verstehe nicht, warum wir Christen immer so denken. Nein! Christen, muss raus. Wir müssen wissen, mit wem wir zu tun haben. Wir haben es gesungen. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Ernst, glauben wir es? Also ich glaub's. Glaubt ihr das? Ich habe nicht gehört. Glaubt ihr das? Sag's doch. Wenn wir jetzt also hinstreiten, möchte ich einen wichtigen Hinweis mitgeben. Das Abendmahl ist nicht der Spiegel meiner aktuellen Frömmigkeit. Also denkt nicht dran, weil ihr euch irgendwas heute geleistet habt, was ihr nicht in diesem Raum laut sagen würdet, dass ihr deswegen nicht dran teilnehmen sollt. Das wäre der größte Fehler. Jesus hatte nur mit Prostituierten, mit kaputten Menschen, mit Dieben und so weiter, Zöllner, und er wurde dafür verachtet. Aber das hat ihn nicht gestört. Warum? Licht verdrängt die Dunkelheit. Deswegen sind Christen immer mit diesem Gedanken, so müssen wir leben. Das, was gerade passiert ist. Ja gut, ich habe ihn angebrüllt, ich habe ihn geschlagen, was auch immer. Das ist egal. Darum geht's nicht. Hier geht's um die Erinnerung dran, einer hat für mich bezahlt. Es geht nicht um die Würdigkeit, ich darf, weil ich so gut bin. Das ist falsch. Keiner von uns ist würdig, vor Gott zu stehen. Hier heißt es, egal wie versaut ich heute funktioniert habe, da ist der Beweis, der Siegel, die Erinnerung daran, dass ich trotzdem ein geliebter Mensch bin, ein geliebtes Kind. Und deswegen darf ich daran teilnehmen. Und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Keiner bleibt auf seinem Hintern, nur weil er sich schlecht fühlt. Das wäre verkehrt. Das Abendmahl ist nicht da, damit ich reflektiere. Das Abendmahl ist die Erinnerung daran, dass einer für mich gesorgt hat. Identifikation mit Christus. Nur mein Glaube an sein Werk qualifiziert mich zur Teilnahme am Abendmahl. Ich fasse es zusammen. Und dann schreiten wir es und ich gemeinsam. Glaube ist meine Zugangsbrücke zu Gottes Verheißungen. Es ist eine Flamme, die ich ständig pflegen muss. Der Brennstoff für diesen Glauben ist das Wort Gottes. Und dieses Wort kann ich ja unterschiedlich aufnehmen. Es muss in mir wohnen, mich erfüllen, damit es irgendwann aus meinem Mund kommt. Es gibt nichts Heuchlerischeres als dieses Bekennen ohne Substanz. Es gibt Leute, die bekennen, dass sie gesund sind, bis sie ins Grab fallen. Wisst ihr warum? Die spielen irgendwas, die haben was gehört, die haben es nicht verstanden. Die glauben, weil irgendwo gelesen wurde, Hagin hat das geschrieben, er wurde dafür verteufelt, der arme Hagin, aber so meint er das nicht so. Es müsste nicht irgendwas nachzuplappern, was andere gesprochen haben. Ich muss glauben, wenn ein anderer neben mir spricht und es passiert, weil er glaubt, muss ich ja nicht nachplappern und das wird bei mir funktionieren. Das ist keine Magie. Es hat mit einem Grund zu tun. Ich glaube und deswegen spreche ich. Und deswegen müssen wir vorher voll sein von dem, was sie aussprechen. Und dann funktioniert das. Voll werden. Und nur dieser Glaube befähigt mich dazu, die Herausforderung des Alltages zu überwinden. Der brüllende Löwe kann kommen. Ich widerstehe fest im Glauben.